NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio begrüßt Sie Claudia Venor. Guten Abend, willkommen im Echo des Tages und diesen Themen im Überblick. Wir schaffen das, UN-Nachhaltigkeitsgipfel in New York. FIFA-Skandal, Blatter und Platini unter Druck. Die Schweizer Ermittlungen, Reaktionen aus Paris und dazu auch der Kommentar. VW-Manipulationsskandal. Neuer Chef kündigt grundlegende Reformen an. Syrien-Konflikt. Vor dem Treffen Obama-Putin und keine Änderungen am Asylverfahren für syrische Flüchtlinge in Deutschland. Außerdem Papstbesuch in den USA, Katalonien vor der Wahl und am Ende der Sendung der Sport am Sonnabend. Ziele für eine nachhaltige Entwicklung beschlossen die Vereinten Nationen in ihrer Agenda bis 2030. Beispielsweise Armut und Hunger zu beenden, ein gesundes Leben zu gewährleisten, Ungleichheiten zu verringern und den Klimawandel zu bekämpfen. Kritiker sagen, das sei unrealistisch, aber wenigstens definiere man, welche Welt die UN erschaffen sollte. Deutschland werde mit gutem Beispiel vorangehen, so Bundeskanzlerin Merkel in New York. Angela Ulrich hat sie dort begleitet.
Helen Clark bringt die Sache auf den Punkt.
Time now for action.
Zeit zu handeln, sagt die resolute Neuseeländerin. Sie ist die Leiterin der UN-Entwicklungsorganisation. Neben Clark sitzt Angela Merkel auf dem Podium dieser UN-Runde. Der Kanzlerin ist anzumerken, wie sehr ihr diese zupackende Rede gefällt. Gerade hat sich die Weltgemeinschaft auf ehrgeizige Ziele geeinigt. Hunger und extreme Armut sollen bis 2030 beseitigt sein. Der Klimawandel begrenzt, Gesundheitsvorsorge und Bildung allen zugänglich sein. Deutschland will ganz vorn mittun, sagt Merkel.
Über Lob werden wir uns freuen. Kritische Kommentare werden wir aufnehmen, um sie dann auch wirklich mit einzubeziehen in unsere Arbeit.
Im Plenum der UN hat Merkel zuvor viel Applaus bekommen. Unter anderem dafür, dass sie angekündigt hat, den Entwicklungsetat spürbar aufzustocken. Dabei ist Deutschland gerade bei diesem Thema heftig im Verzug. Egal, in dieser Runde, Merkel kommt an und sie ist kämpferisch.
Wir haben bereits die Hälfte der Wegstrecke zurückgelegt. Die absolute Armut ist halbiert. Das bietet allen Anlass zur Zuversicht, dass wir auch die nächste Etappe schaffen können.
Ja, wir schaffen das. Das hat etwas vom Yes, we can des Barack Obama und ist Merkels Mantra geworden. Sie wiederholt es mehrfach in New York und macht klar, hier schließt sich ein Kreis. Die Flüchtlingshilfe, zu der sie die Europäer in Brüssel nötigt und für die sie in Berlin mit den Länderchefs ringt. Hier in den USA geht es an die Wurzeln, an die Ursachen.
Wer das Leid derjenigen sieht, die ihre Heimat hinter sich lassen und sich anderswo Schutz und Zukunft erhoffen. Wer auch die Herausforderung für die Länder kennt, die Flüchtlinge aufnehmen, der weiß, dass es letztlich nur eine Lösung gibt. Wir müssen den Ursachen von Flucht und Vertreibung entgegenwirken.
Und genau das ist in den neuen Nachhaltigkeitszielen der Weltgemeinschaft vereinbart, macht Merkel klar. Die Agenda 2030, die sich nicht mehr nur an Entwicklungsländer richtet, sondern auch die Industrieländer zum Umdenken zwingt.
Nicht nur Deutschland wird anderen bei der Umsetzung solcher Ziele helfen durch unsere Entwicklungszusammenarbeit, sondern wir werden auch selber mit gutem Beispiel vorangehen müssen.
Stimmt zwar, sagt die Grüne Bärbel Höhn, die auch beim Gipfel unterwegs ist, aber hier rede Merkel mehr als zu handeln.
Ich glaube nicht, dass sie damit irgendwie Bäume ausgerissen hat. Ich finde, es hätte noch ein bisschen mehr Aufbruch sein können. Denn es geht bei uns ums Wasser, das ist schlecht. Es geht bei uns um die Artenvielfalt, die geht da nieder. Wir haben schlechte Werte bei der Abfallvermeidung. Da hätte sie sagen müssen, wir machen auch zu Hause unsere Hausaufgaben.
Soweit der Bericht von Angela Ulrich. Noch während der Ermittlungen in den USA gegen führende Funktionäre des Weltfußballverbands FIFA rückte nun Präsident Josef Blatter persönlich in den Fokus der Ermittlungsbehörden in der Schweiz. Gleichzeitig tangiert das Strafverfahren auch UEFA-Chef Michel Platini, der als Zeuge befragt wurde. Blatter soll 2011 eine treuwidrige Zahlung von 2 Millionen Schweizer Franken an Platini geleistet haben. Und es geht noch um eine zweite Finanztransaktion, die die Ermittler aufklären wollen. Der Sprecher der Schweizer Bundesanwaltschaft André Marti.
Die Bundesanwaltschaft hat mit Unterstützung der Bundeskriminalpolizei eine Hausdurchsuchung beim FIFA-Hauptquartier in Zürich durchgeführt. Zudem wurde Herr Josef Blatter als Beschuldigter einvernommen und Monsieur Michel Platini als Auskunftsperson befragt.
Ein Paukenschlag. Gleich zwei Fälle von Veruntreuung werfen die Behörden Blatter vor. Zum einen soll er 2005 einen Vertrag mit dem damaligen Chef der Karibischen Fußballunion und FIFA-Vize Jack Warner abgeschlossen haben, indem er ihm viel zu billig WM-TV-Rechte verkaufte. Dieser Vorfall war bereits vor einigen Wochen vom Schweizer Fernsehen enthüllt worden. Aber die Ermittler präsentierten noch einen weiteren Vorfall. Eine 2-Millionen-Franken-Zahlung an Michel Platini von FIFA-Konten. Diese neuen Enthüllungen erstaunen sogar langjährige FIFA-Kritiker wie den ehemaligen Marketingchef des Weltverbandes Guido Tognoni.
Ich bin überrascht über das Tempo der Bundesanwaltschaft. Die ist ja nicht berühmt für ganz schnelle Eingriffe. Und ich bin natürlich auch überrascht über den Inhalt, also vor allem den zweiten Teil des Inhalts, dass es da um Millionen Verschiebungen gibt zwischen Sepp Blatter und Michel Platini. Das ist ein völliger neuer Fakt, mit dem hat niemand gerechnet.
Besonders delikat, das Geld an den UEFA-Chef floss laut Behörden im Februar 2011. Ausgerechnet in dem Jahr, in dem Blatter mit Unterstützung von Platini und Europa als Präsident wiedergewählt worden war. Doch der Franzose beharrt darauf, das Geld sei völlig zu Recht und im Rahmen eines Vertrages mit der FIFA ganz regulär geflossen.
Angeblich für Leistungen, die Herr Platini zwischen Januar 1999 und Juni 2002 geleistet haben soll.
So Behördensprecher André Martin. Dass seine Ermittler an Platinis Version erhebliche Zweifel haben, ist offensichtlich. Und so müsste nun eigentlich die sogenannte Ethikkommission des Weltverbandes tätig werden und nicht nur Blatter, sondern auch Platini suspendieren. Die Führung der FIFA würde dann satzungsgemäß Altersvizepräsident Issa Hayatou übernehmen. Der Kameruner gilt übrigens als korruptionsbelastet.
Philipp May berichtete, ob Platini oder Platini, der UEFA-Chef galt jedenfalls bisher als Favorit auf die Nachfolge Blatters. Der 60-Jährige ist seit 2007 UEFA-Präsident und sitzt seit 2002 im FIFA-Exekutivkomitee. Reaktionen aus Paris fasst Andreas Teska zusammen.
Frankreich steht hinter Michel Platini. Premierminister Valls stärkt ihm den Rücken. Platini sei ein großartiger Sportler gewesen und er sei ein großartiger Funktionär. Wir haben Glück, dass wir Michel Platini haben. Ich vertraue ihm vollkommen. Platini ist Chef der UEFA und es ist ein offenes Geheimnis, dass er Chef des Weltfußballverbandes FIFA werden will. Dabei steht die französische Regierung unverändert hinter ihm, bestätigt Sportminister Patrick Kanner. Ich unterstütze weiterhin diese Kandidatur. Offenkundig wird gerade versucht, Platini in Schwierigkeiten zu bringen. Lassen Sie die Justiz ihre Arbeit machen. Warum sollte ich an seinen Worten zweifeln? Michel Platini gibt derzeit keine Interviews, aber der Ex-Nationalspieler mobilisiert seine Freunde und Vertrauten, die für ihn in den Ring steigen. Zu ihnen gehört der französische Sportjournalist Jacques Vendroux. Michel Platini ist total gelassen. Er hat zwischen 1999 und 2002 tatsächlich für die FIFA gearbeitet. Ihm war völlig klar, dass in dem Moment, in dem er Sepp Blatter zum Rücktritt aufgefordert hat, ein, in Anführungsstrichen, Krieg beginnen würde. Das ist die Verteidigungsstrategie. Blatter ist der Schurke im Spiel, der versucht, in seinem Sturz den Saubermann Platini mitzureißen. Dass Frankreichs Fußballidol damals tatsächlich für die FIFA gearbeitet hat, bestätigt auch deren ehemaliger Pressemann Alain Leblanc. Auch er ein Vertrauter Platinis. An einer Stelle aber hegt er Zweifel. Platini verweist in seiner schriftlichen Erklärung auf einen Vertrag, den er mit der FIFA gehabt haben will. Ich glaube nicht, dass es damals einen ordnungsgemäßen Vertrag gegeben hat. Geld ohne Vertrag und die Bezahlung erst 10 Jahre später, ausgerechnet in dem Moment, in dem wichtige Turniere vergeben werden. Es gibt eine Reihe offener Fragen. Platini gerät unter Druck, trotz Unterstützung aus der Politik.
Die FIFA erlebt ihre schwärzesten Tage. Und wie geht es nun weiter? Ein Kommentar von Hans-Jürgen Maurus.
FIFA-Boss Sepp Blatter mit einem Strafverfahren konfrontiert. Sein potenzieller Nachfolger Michel Platini gerät mit einer 2-Millionen-Franken-Zahlung ins Zwielicht. Die rechte Hand Blatters, FIFA-Generalsekretär Jerome Valk, bereits vom Amt suspendiert wegen diverser Anschuldigungen. Die FIFA gleicht einem Supertanker, der führungslos durch schwere See taumelt, ein Geisterschiff mit einem angeschlagenen Kapitän und einem Steuermann, der nicht mehr steuern darf. Wer soll bei diesem Weltfußballverband eigentlich aufräumen? Wer die Weichen stellen? Wer die tiefgreifenden Reformen durchpeitschen, die es braucht, damit die verlorene Glaubwürdigkeit zurückkehrt? Michel Platini mit merkwürdigen Verträgen und einer seltsamen 2-Millionen-Transaktion? Gleichzeitig als Katar-Befürworter und im Verdacht der Gschaftelhuberei mit familiären Bindungen zu katarischen Geschäftsleuten ist jetzt ein Kandidat mit Ballast. Muss Blatter jetzt gehen, wäre FIFA-Vize Issa Hayatou ein Kandidat als Interimspräsident. Doch Hayatou hat definitiv keine weiße Weste, wurde bereits 2011 vom IOC wegen dubioser Zahlungen abgestraft. Hayatou steht zudem unter Verdacht, Bestechungsgelder vom katarischen Geschäftsmann Bin Hammam entgegengenommen zu haben. Auch der südkoreanische Präsidentschaftsbewerber Chung Mon-yun ist problematisch. Ihm droht eine Sperre der FIFA-Ethikkommission, weil er FIFA-Exekutivmitglieder 2010 mit einem Fonds in Höhe von 777 Millionen Dollar ködern wollte, um eine WM nach Südkorea zu bringen. Das könnte als versuchter Stimmenkauf gewertet werden. Ist Brasiliens Idol Zico, ebenfalls ein Blatter-Nachfolgekandidat, der richtige Mann? Oder Prinz Ali bin al-Hussein aus Jordanien? Oder Ex-Fußballprofi Figo? Am ehesten vielleicht der holländische Fußballmanager Michael van Praag oder der Ex-Diplomat Jérôme Champagne, der beim letzten Rennen keine Chance hatte, weil er keine 5 Stimmen von Verbänden bekam, die er brauchte, um überhaupt zugelassen zu werden. Doch am besten wäre ein Außenseiter, ein Mann von außerhalb der FIFA, ein unabhängiger, selbstbewusster und fußballkritischer Topmanager, der sich nicht scheut aufzuräumen, klare Strukturen und Reformen durchzusetzen und Transparenz herzustellen. Braucht es gar einen Terminator bei der FIFA? Nein, aber einen Ausputzer, einen Stürmer, einen Schiedsrichter und ganz viele rote Karten. Die FIFA-Festung bröckelt mit jedem Tag und droht zu implodieren. Das nennt man Krise.
Hans-Jürgen Maurus kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist gleich 18.42 Uhr, 18 Minuten vor 7. Es ist ein Skandal, der seit einer Woche Europas größten Autohersteller VW erschüttert, aber auch das Markenimage Made in Germany schwer belasten könnte. Auf VW kommen Milliardenzahlungen zu. Die Aktie brach ein. Auf den seit gestern gewählten neuen VW-Chef Matthias Müller kommen gewaltige Aufgaben zu. Inhabern von Dieselfahrzeugen wurde heute schon die kostenlose Fehlerbeseitigung zugesichert. Aus Hannover, Andreas Mier.
Strengere interne Verhaltensregeln und Richtlinien, die strengsten der gesamten Branche, werde Volkswagen unter seiner Führung umsetzen, kündigte Müller an.
Entscheidend ist, dass so etwas bei Volkswagen nie mehr passiert. Deshalb werden wir im Konzern noch strengere Compliance- und Governance-Standards einführen. Dafür stehe ich.
Die Machenschaften Einzelner würden rückhaltlos aufgeklärt und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen. Möglichst schnell, allerdings müssten die Untersuchungen bis zu 10 Jahre zurückreichen. Mehrere Führungskräfte seien bereits beurlaubt und weitere würden folgen. Das betonte auch Niedersachsens Ministerpräsident und VW-Aufsichtsrat Weil.
Es muss klipp und klar sein, dass Gesetzesverstöße, dass Manipulationen bei Volkswagen und zwar in allen seinen Teilen überhaupt nicht zu suchen haben. Und um das zu dokumentieren, geben wir uns auch große Mühe, bei der Aufklärung schnell voranzukommen und übrigens auch schnell Konsequenzen zu ziehen.
Eine neue Machtstruktur soll den Konzern zudem transparenter und beweglicher machen. Die 12 Auto- und Lkw-Marken werden in Gruppen gebündelt, sollen insgesamt aber eigenständiger handeln können. Nach bisherigen Untersuchungen trägt von den weltweit bis zu 11 Millionen Fahrzeugen mit manipulierter Abgassoftware knapp die Hälfte das Emblem der Kernmarke VW. Verschiedene Modelle und Baujahre von Golf, Passat und Tiguan. Neuwagen mit der Euro 6 Abgasnorm seien aber nicht betroffen, teilte VW mit. Derweil haben die Behörden in den USA und in der EU schärfere Abgasuntersuchungen angekündigt. Der Schadstoffausstoß werde künftig nicht nur im Testlabor geprüft, sondern auch unter reellen Bedingungen im Straßenverkehr.
Der Winter steht bevor und die bange Frage der ukrainischen Bevölkerung, ob ihre Heizungen in den kalten Monaten warm werden, scheint nun beantwortet. Eine Lösung im Gasstreit zwischen ukrainischer und russischer Regierung wurde unter EU-Vermittlung in Brüssel gefunden.
Dies ist ein entscheidender Schritt, um sicherzustellen, dass die Ukraine mit genug Gas im Winter versorgt ist, aber auch um einen verlässlichen und sicheren Gastransit in die Europäische Union zu ermöglichen. Freute sich der für Energiepolitik zuständige EU-Kommissar Šefčovič. Durch Pipelines in der Ukraine fließt nämlich jede Menge russisches Gas nach Europa. Ein Fluss, den der Dauerstreit früher durchaus schon mal zum Erliegen brachte. Jetzt aber besteht auch für die EU-Bürgerinnen und Bürger Gewissheit, dass auch wirklich alles, was in Russland bestellt ist, bei ihnen ankommt. Die Ukraine garantiert in dem Papier den sicheren und ununterbrochenen Durchlauf von russischem Gas an die europäischen Partner.
to European partners,
versprach der ukrainische Energieminister Demtschyschin. Moskau braucht dringend die Milliarden, Kiew braucht dringend das Gas. Das sorgt vermutlich dafür, dass sie sich am Ende doch immer wieder einigen. Aber es war auch diesmal schwierig. Aus Sicht der ukrainischen Regierung bedroht niemand so stark die nationale Sicherheit wie der große Nachbar Russland. Zudem ist ein ewiger Streitpunkt die Frage, ob Moskau eigentlich einen fairen oder einen politischen Preis verlangt. Die russische Regierung senkt den Preis im letzten Quartal 2015 und im ersten Quartal 2016 auf ein Niveau, das vergleichbar ist mit dem, was benachbarte EU-Länder zahlen. Erläuterte jetzt der EU-Kommissionsvizechef, der in den letzten Monaten vor und hinter den Kulissen als Schlichter in dem Konflikt gewirkt hatte. Noch fehlen zwar wichtige Unterschriften, aber dass die Vereinbarung, auch Winterpaket genannt, steht, daran gibt es kaum einen Zweifel. Den im Juli im Streit zugedrehten Gashahn dürfte Russland bereits im Oktober wieder aufschrauben. Ich bin mir sicher, dass wir uns bald auf die Heizsaison vorbereiten werden und in Kürze damit beginnen, Gas in die Speicher zu pumpen. So der ukrainische Energieminister. Ob die Vereinbarung hilfreich dabei sein kann, den Ukraine-Konflikt insgesamt einzudämmen, ist schwer vorherzusagen. Auch im vergangenen Jahr war ein sogenanntes Winterpaket verabredet worden. Die Kämpfe im Osten des Landes zwischen Separatisten und Armee hatten kurze Zeit später aber an Stärke wieder zugenommen. Doch wenn das vereinbarte Paket es der ukrainischen Regierung ermöglicht, wenigstens in Sachen Energie sicher durch den Winter zu kommen, dürfte ihr das sehr willkommen sein.
Es wird eine Bühne der Weltpolitik, wenn am kommenden Montag die Präsidenten der USA, Russlands, Chinas und anderer Staaten bei den Vereinten Nationen in New York ihre Pläne zur Lösung der größten Konflikte vorstellen. Vor allem geht es dabei um Syrien und den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat. Hauptstreitpunkt die Rolle des syrischen Machthabers Assad. Aus Washington Andreas Horchler.
Putin bleibt bei seiner Linie. Russland wird den syrischen Machthaber Bashar al-Assad weiter unterstützen. In der Sendung 60 Minutes strahlt der US-Sender CBS am Sonntag ein Interview mit dem russischen Präsidenten aus. Dort gibt er sich selbstbewusst und freundlich. In vorab veröffentlichten Ausschnitten bekräftigt Putin seine Haltung und den Ausbau der russischen Militärpräsenz in Syrien. Es sei seine tiefe Überzeugung, dass alle Maßnahmen in eine andere Richtung mit dem Ziel, die legitime Regierung zu zerstören, eine Situation erzeugen, wie sie in anderen Ländern der Region zu beobachten ist, zum Beispiel in Libyen. Auch im Irak sei die Situation schlecht, so Putin. Er setze weiter auf die Assad-Regierung. Es gibt keine andere Lösung für die Syrien-Krise als die Stärkung der Regierung und deren Unterstützung im Kampf gegen den Terror. Gleichzeitig müssen sie gedrängt werden, einen positiven Dialog mit der vernünftigen Opposition zu beginnen und Reformen durchzuführen. Nur das syrische Volk könne seine Zukunft bestimmen, so Putin weiter. Das komplette Interview strahlt CBS am Sonntagabend Ortszeit aus. Am Montag will Putin vor den Vereinten Nationen in New York Details seiner Syrien-Pläne präsentieren. Beobachter erwarten eine Doppelstrategie. Demnach will Putin den Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat zu einem Erfolg führen und damit das seit der Ukraine-Krise schlechte Verhältnis mit dem Westen verbessern.
As you know, some have called you.
Die Leute bezeichnen sie als Zar, sagt CBS-Moderator Charlie Rose im Putin-Interview. Was soll's? Die Leute haben mir schon die unterschiedlichsten Namen gegeben, kontert der gut gelaunte Putin. Trifft dieser Name denn zu? Nein, es kommt aber auch nicht darauf an, wie man genannt wird, sondern darauf, die Interessen des russischen Volkes wahrzunehmen.
Im deutschen Asylverfahren wird es auch für syrische Flüchtlinge keine Ausnahmen geben, bestätigte heute die Bundesregierung und dementierte einen Bericht des Magazins Spiegel. Dieser hatte von Plänen berichtet, wonach Flüchtlingen aus Syrien ohne reguläres Verfahren ein 3-jähriger Aufenthalt genehmigt werden solle. Aus Berlin Martin Mayer.
Die Idee ist nicht neu. Weil Syrer nahezu immer als Flüchtlinge anerkannt werden, sollen sie aus dem regulären Asylverfahren ausgenommen werden. Das könnte, so der Plan, die zuständigen Behörden entlasten. Jüngst liebäugelte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow mit dieser Idee.
Die
Frage ist nämlich auch bei den Syrern, warum lassen wir die überhaupt durchs Asylverfahren laufen? Denen könnten wir einfach den Status der Kriegsflüchtlinge geben und wir würden endlich unsere Asylverfahren entbürokratisieren und mal die Beschleunigung der Altfälle organisieren.
Für einen Moment sah es so aus, als ob auch die Bundesregierung diesen Plan unterstützt. Der Spiegel jedenfalls berichtet in seiner aktuellen Ausgabe, Syrer werden automatisch als Flüchtlinge anerkannt. Sie dürfen für 3 Jahre bleiben. Nur das Dementi kam prompt. Der Bericht schlicht falsch, sagt ein Sprecher von Regierung und Innenministerium dem ARD Hauptstadtstudio. Damit bleibt es dabei, auch künftig müssen Syrer beantragen, als Flüchtlinge anerkannt zu werden. In der Praxis passiert das fast immer. In dem Land herrscht schließlich Bürgerkrieg.
Aber es ist auch eins deutlich, das ist so, und das hat der Bundesinnenminister gesagt, er hat eine prozentuale Zahl von 30% genannt, die sich heute als Syrer ausgeben, aber wo große Zweifel bestehen, dass sie Syrer sind.
Sagt Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich. Nur wirklich belastbar ist diese Quote nicht. Das musste wenig später der Sprecher des Innenministers einräumen. Denn wie viele Flüchtlinge in Bezug auf ihre syrische Herkunft lügen, das lasse sich nur schätzen, so Tobias Plate.
Also es werden keine Statistiken geführt darüber, ganz konkret, weder bei der Bundespolizei noch sonst bei einer mir bekannten Stelle, wie viele Menschen sozusagen fälschlicherweise behaupten, Syrer zu sein. Insofern ist das keine statistisch belastbare Zahl, die da zitiert worden ist, sondern es ist eine Schätzzahl. Und diese Schätzzahl beruht auf Wahrnehmung von Behörden vor Ort.
Gemeint sind etwa Bundespolizei und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Das allerdings will sich an den Spekulationen nicht weiter beteiligen. Fest steht, im Asylverfahren geht es bei syrischen Flüchtlingen also vor allem darum, die Nationalität zu überprüfen. Denn gefälschte syrische Pässe sind durchaus in Umlauf, allerdings wohl nur in geringer Zahl. Die EU-Grenzschutzbehörde Frontex hat in der ersten Jahreshälfte lediglich 170 Menschen mit falschen Dokumenten identifiziert. Die meisten von ihnen sind Iraker oder Palästinenser. Ihre Chancen in Deutschland als Flüchtlinge anerkannt zu werden, sind weitaus geringer. Doch oft verraten sie ihre falsche Herkunft am Ende selbst. Wegen der vielen arabischen Dialekte ist es nämlich schwer, den syrischen richtig nachzuahmen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge jedenfalls sucht derzeit auch aus diesem Grund Dolmetscher und Muttersprachler.
4 Tage war er auf Kuba und anschließend seit Dienstag besucht der Papst die USA. Franziskus war in Washington und bis heute in New York, an vielen Orten umjubelt, wo er bescheiden in einem Fiat 500 vorfuhr. Letzte Station in den USA ist Philadelphia mit dem Weltfamilientag, bevor er Sonntag wieder nach Rom zurückfliegt. In New York hat ihn Georg Schwarte begleitet.
Ground Zero, die Gedenkstätte der Anschläge. Mit anderen Religionsvertretern ein ökumenischer Gottesdienst und ein Papst, der Trost spendet Opfern und deren Angehörigen.
Our hearts are one with theirs, as our prayer embraces their pain and suffering.
Unsere Herzen sind bei ihnen, unsere Gebete umarmen ihren Schmerz. Und weiter geht die Reise von Franziskus durch New York nach Harlem. Hier, wo die Stadt überwiegend schwarz ist, die Bewohner überwiegend arm, ein Schulbesuch, ein Papst dort zum Anfassen und einer, der den Schülern schließlich eine Hausaufgabe aufgibt.
Die Halle ist ein Homework. Puede ser?
Darf ich das? Fragt er. Ja, rufen alle und er bittet sie, die Kinder, betet für mich, dass ich mit anderen weiter die Freude des Glaubens teilen kann. Und weil es ihm gerade zu still ist im Saal, sagt er, kann keiner was singen? Sie konnten. Harlem sang und der Central Park jubelte. 80.000, als der Autokorso sich durch den Hochsicherheitstrakt namens Central Park schlängelte. Und nach der Messe im Madison Square Garden dann, später am Abend, Ende einer New Yorker Dienstfahrt. Heute dann Philadelphia und vermutlich wieder ein lächelnder Papst, stets mit einem Danke auf den Lippen.
Gracias. Muchas gracias. Thank you very much.
Der Papst in den USA, Georg Schwarte, berichtete. Die katalanische Regierung will die Wahl am morgigen Sonntag zu einer Art von Volksabstimmung über eine Abspaltung der Region von Spanien machen. Im November 2014 war sie mit ihrem Vorhaben zur Abhaltung eines Unabhängigkeitsreferendums am Veto des spanischen Verfassungsgerichts gescheitert. Und die Madrider Zentralregierung hat schon angekündigt, dass sie eine Abspaltung Kataloniens unter keinen Umständen zulassen werde.
Wahlkampfabschluss der in Spanien regierenden Partido Popular im Kongresspalast in Barcelona. Hier stehen sie, die Gegner einer Abspaltung Kataloniens, und schnell wird klar, was sie wollen. Spanien, Spanien, hallen ihre Sprechchöre in einem Meer aus spanischen und katalanischen Flaggen durch den Raum. Ministerpräsident Mariano Rajoy ist aus Madrid angereist, um seinen nach den letzten Umfragen wenig chancenreichen Kandidaten Abiol zu unterstützen, hat sich sogar einen prominenten Freund, wie er ihn nennt, aus Frankreich mitgebracht. Es ist Nicolas Sarkozy, der ehemalige Staatspräsident. Und der sagt:
Ceux qui sont là quand c'est facile ne sont pas les vrais amis.
Die, die immer nur hier sind, wenn es leicht ist, sind nicht die wahren Freunde Spaniens. Die Unabhängigkeit der Katalanen, das wollen die Menschen hier im Saal nicht. Josep zum Beispiel fürchtet um seine Rente.
Estoy absolutamente seguro que no cobraré ni la primera pensión. ¿Por qué? Porque no tienen ni para pagar las farmacias. ¿Cómo van a tener para pagar las pensiones? Esa es la razón.
Die können ja noch nicht mal die Medikamente bezahlen in den Apotheken. Sie werden nicht eine Rente zahlen können. Die Unabhängigkeitsbefürworter sehen das ganz anders. Das Geld fließt eben nach Spanien ab, sonst wäre schon genügend da. Oriol Amat ist Wirtschaftswissenschaftler. Er kandidiert aber auch für die Liste der Unabhängigkeitsbefürworter Junts pel Sí, gemeinsam für das Jahr. Im Gegensatz zu vielen anderen Ökonomen ist er sich sicher, dass eine Unabhängigkeit keinen Schaden anrichten würde. Wir sind eigentlich eine Nettozahlerregion der Europäischen Union. 300.000 Menschen aus der Europäischen Union leben hier in Katalonien. Wir sind eine der europäischsten Regionen in Europa, mit Tausenden von Unternehmen aus Europa hier. Deswegen erfüllt Katalonien alle Anforderungen, um in der EU zu sein. Die, die weg wollen von Spanien, können sich nach den letzten Umfragen eine Mehrheit der Stimmen sichern. Aber auf der Straße sind noch nicht alle überzeugt. Jaime zum Beispiel findet, dass die Katalanen und die Spanier zusammen stärker sind. Und auf meine Frage, wie viel Stimmen welches Lager erreicht, sagt er: Hälfte, Hälfte. Wenn er recht hat, dann ist der Wahlausgang in Katalonien, den die Unabhängigkeitsbefürworter zu einer Volksabstimmung über die Abspaltung von Spanien machen wollen, noch völlig offen.
Daniel Sulzmann berichtete. Barcelona hat jedenfalls die derzeit beste Fußballmannschaft der Welt. Aber nun schauen wir auf die Fußball-Bundesliga im Sport am Sonnabend. Live im Studio ist Ina Karst.
Und wir beginnen mit dem Niedersachsen-Duell zwischen Wolfsburg und Hannover. Das endete 1:1 unentschieden. Für Wolfsburg ein enttäuschendes Ergebnis. Für die Gäste aus Hannover ist dieses 1:1 ein Lebenszeichen. Dost mit der Führung für Wolfsburg und Kiyotake mit dem Ausgleich. Am Ende ein durchaus verdienter Punkt für das Krisenteam aus Hannover, findet Trainer Michael Fronzek.
Es war über 90 Minuten ein gutes Spiel von uns. Das ist wirklich das, was mich freut. Kannst du Spiele natürlich auch verlieren, du kannst ja auch glücklich gewinnen. Ja, aber so wie die Mannschaft heute aufgetreten ist, das ist das, was ich von der Mannschaft erwarte, und da war ich sehr zufrieden heute.
Trotz des Punktgewinns, Hannover bleibt Tabellenletzter. Für das Champions-League-Team aus Wolfsburg ist das Unentschieden zu Hause zu wenig. Nach der Niederlage in München endet diese Woche also mit nur einem Punkt für den VfL. Bas Dost hat zwar für die Wolfsburger heute einen Treffer erzielt, ist mit dem Ergebnis aber nicht zufrieden.
Wir machen einen Treffer, wir führen mit 1-0, nichts ist los. Wir haben genügend Chancen gehabt, um 2-3, 4-0 zu machen. Ich kann selber auch noch ein Tor machen. Das ist einfach schlecht. Du kannst hier zu Hause gegen Hannover kannst du nicht unentschieden spielen, und das nervt mir jetzt.
Wolfsburg verliert den Kontakt zur Spitze, denn Tabellenführer Bayern München hat völlig ungefährdet 3:0 in Mainz gewonnen. Ganz schlecht liefen die letzten 7 Tage für Werder Bremen. 3 Spiele, 3 Niederlagen. Heute war das Team von der Weser im Heimspiel gegen Leverkusen chancenlos. Die Leverkusener nutzten das aus und siegten locker mit 3:0. Ein enttäuschendes Ende einer verkorksten Woche für das Team von Viktor Skripnik.
Zweite Halbzeit, ich habe so schwach meine Mannschaft, ehrlich gesagt, noch nie gesehen. Und das ist, ich glaube, Erklärung, dass wir haben so hoch verloren. Das war überhaupt keine Werder Bremen, wo ich habe schon früher kennengelernt.
Werder rutscht langsam in den Tabellenkeller. Eine echte Erfolgsstory schreibt gerade André Schubert in Mönchengladbach. Anfang der Woche übernahm der Nachwuchstrainer das Team vom zurückgetretenen Lucien Favre. Heute gab es den 2. Sieg im 2. Spiel. Schuberts Gladbacher haben 3:1 in Stuttgart gewonnen.
Ja, es war ein Fight. Also das war heute auch wichtig. Ich habe es vor dem Spiel, haben wir es besprochen. Wir können Fußball spielen, aber wir müssen auch fighten. Gefightet haben so ohne Ende heute und sich das auch verdient.
Gladbach verlässt die Abstiegszone, ist jetzt 14. Hoffenheim hat beim 3:1 in Augsburg den ersten Saisonsieg geholt. In Hamburg läuft das letzte Spiel dieses Sonnabends. Der HSV trifft auf Schalke und nach 30 Minuten steht es 0:0 unentschieden. Keine Tore gab es in der zweiten Liga im Duell zwischen dem SC Paderborn und dem FC St. Pauli. St. Pauli verpasst durch das Remis den Sprung an die Tabellenspitze.
Und das war der Sport mit Ina Karst. Soweit das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Claudia Venor.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.